Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Es geht weiter mit der Sommerreihe, die sich um Musik und Revolutionen, die dann meist scheitern, kümmert. Es geht um Public Enemy, die sind 1990 auf dem Höhepunkt ihrer Strahlkraft. Und es sind zwei Gruppen, eigentlich Ende der 80er, die für wütenden sozialkritischen Rap stehen. Eben Public Enemy in New York und NWA in Los Angeles. Beide glühen kurz und heiß und zerbrechen dann. Nach einem Interview mit antisemitischen Äußerungen des Bandmitglieds Professor Griff gerät Public Enemy ins Schleudern und kann sich kaum wieder fangen. Ihr Album Fear of a Black Planet wird ihr letzter großer Wurf und trägt nicht dazu bei, übrigens diese Vorwürfe zu entkräften, die es damals gab. In L.A. verkracht sich Ice Cube mit dem Rest von NWA. Auch gegen ihn gibt es Antisemitismusvorwürfe bis in die Neuzeit. Und wieso scheint Hip-Hop so anschlussfähig für Verschwörungstheorien und Antisemitismus? Fabian Wolf.
»31 Jahre ist der Wutsommer jetzt her, den die Gruppe Public Enemy in Fight the Power heraufbeschworen hat. Rap ist das CNN des schwarzen Amerikas. Das war einer der vielen brillanten Slogans von Frontmann Chuck D. Bis heute gelten Public Enemy als Inbegriff des politischen Hip-Hop. Dabei sind sie seit 30 Jahren musikalisch kaum in Erscheinung getreten. Ihr großer Erfolg hielt 5 Jahre. Dann verließen sie die Bühne wieder, auf die sie 1987 mit Yo, Bum Rush the Show gestürzt waren.« Die Geschichte von Public Enemy beginnt in einem College auf Long Island. Hier studiert Chuck D. Grafikdesign und moderiert eine Hip-Hop-Sendung. Zusammen mit seinem Studienfreund Flavor Flav gründet er Public Enemy und nimmt ein Tape auf, das seinen Weg zu Rick Rubin und Def Jam findet. Musikalisch passt die Gruppe perfekt zum Label. Ihr aggressiver Sound spricht nicht nur die weißen Fratboy-Fans der Beastie Boys an, für die Public Enemy als Vorgruppe auftreten. Auch weiße Rockkritik ist angetan, aber irritiert von der Wut, die auf dem Album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back von 1988 zu hören ist. Yeah, 1989 soll dann eigentlich das Jahr von Public Enemy werden. Der Regisseur Spike Lee, das Wunderkind des New Black Cinema, kündigt an, dass die Gruppe einen Song für seinen neuen Film Do the Right Thing aufnehmen wird. Aber noch vor Filmstart erscheint in der rechten Zeitung Washington Times ein Artikel des jungen schwarzen Journalisten David Mills, der ein Interview mit Professor Griff, dem sogenannten Minister of Information der Gruppe, führt. Griff erklärt, dass die Juden für einen Großteil der Übel auf der Welt verantwortlich seien und den Sklavenhandel finanziert hätten. Nachdem Mills den Artikel an Musikmagazine faxt, explodieren die Zitate lauter als jede musikalische Bombe der Band. Kurz heißt es, dass Public Enemy sich sogar auflösen. In einer Pressekonferenz verkündet Chuck D. schließlich, dass Griff von seinem Posten entlassen ist und erklärt die Mission der Band.
Die schwarze Community steckt in einer Krise und als Musiker ist es unsere Aufgabe, diese Probleme zu benennen. Die beleidigenden Äußerungen von Professor Griff haben nichts mit unserem Programm zu tun. Wir sind nicht anti-jüdisch, wir sind pro-schwarz und pro-Menschheit. Diese Botschaft hat Griff sabotiert. Wir erklären niemanden zu Feinden, sondern das System ist der Feind.
Ansonsten schweigt Public Enemy, auch um Spike Lees Film nicht zu gefährden. Fight the Power wird trotzdem ein Hit. Erst ein Jahr später, auf dem neuen Album Fear of a Black Planet, äußert sich Chuck D. musikalisch zu der Affäre. Auch hier meinen Kritiker wieder, antisemitische Untertöne zu vernehmen. Crucifixion ain't no fixin'. So-called chosen frozen, apology made to whoever pleases. Still you got me like Jesus, I'd rather sing. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Antisemitismusvorwürfe die Band straucheln lassen. Im Verhältnis von Schwarzen und Juden gibt es berechtigte Anliegen, aber auch Dämonisierungen. Auch Public Enemy können diesen Graben nicht überbrücken. Dabei sind ihre wichtigsten Partner jüdisch, wie der Produzent Rick Rubin und Bill Adler. Adler, bei Def Jam damals für die PR verantwortlich, legt in einem Interview mit Rap Radar seine Sicht der Dinge dar.
Das war mehr als ein PR-Albtraum. Ich war selber davon betroffen, weil ich jüdisch bin. Es gefiel mir gar nicht, dass einer unserer Künstler antisemitische Sachen sagte. Es war verstörend.
Auf Def Jam veröffentlichen Public Enemy noch 2 ehrbare Alben. Aber Teil des Hip-Hop-Zeitgeists sind sie nicht mehr. Rap klingt jetzt jazzy wie A Tribe Called Quest oder funky wie der West Coast Sound von Dr. Dre. Politisch sind diese Künstler selten. Und wenn, dann nicht mit Slogans, sondern mit Lebensart. Public Enemy machen weiter. Irgendwann wird Griff, ohne erkennbare Läuterung, sogar wieder Mitglied. 2020 macht die Gruppe noch einmal von sich reden. Wegen eines Auftritts von Chuck D bei einer Veranstaltung von Bernie Sanders kommt es zu einem Streit zwischen ihm und Flavor Flav, der daraufhin aus der Gruppe geworfen wird. Ob das Ganze wirklich nur ein PR-Stunt war, um eine neue Anti-Trump-Single zu bewerben, ist nicht ganz klar. Nur eine Sache schien fast niemandem aufzufallen, dass Bernie Sanders jüdisch ist. Wahrscheinlich noch nicht einmal Public Enemy selbst.
In fact, I'm God. I got a lot. Mr. D's United Breaks, take over, come over. Orange hair, fear the comb.
Tja, so war das damals. Und die Kultur des Hip-Hop war überhaupt nicht mehr aufzuhalten und fand überall irgendwie Widerhall, auch in Deutschland. Und es wurde ein Riesending. Aber es kam zum Crash um das Jahr 2000 rum. Und das wird morgen Thema sein in Fabian Wolfs Sommerreihe der gescheiterten musikalischen Revolutionen.